カダブリュー。
Easy.
門下 W。
So. Alter, Windows! Warum? Warum hat Windows einfach random meinen Sound umgestellt? So, ich bin am Start. Das ist ganz merkwürdig. Überleg mal, ich habe nichts gemacht seit gestern, ne? Gestern ging der Sound noch. Heute Morgen Rechner gestellt, Sound geht nicht mehr. Mal gucken. Übrigens, das, was der Chat gestern gesagt hat, ist falsch gewesen. Der Chat hat ja gesagt, das hier schaltet sich automatisch wieder ein. Macht's aber nicht. Muss doch über die Registry wieder einschalten. Oder ich lasse den Scheiß einfach aus. Weil ganz ehrlich, das hat mich gestern so abgefuckt, dass ich meine eigene Anwendung nicht mal ausführen konnte, weil Microsoft der Meinung war, die ist nicht gesigned. So, jetzt. Übrigens, Chat, ich habe rausgekriegt, warum das mit der Netzwerkkarte gestern nicht funktioniert hat. Kann ich euch zeigen. Ich habe gestern Abend noch ein bisschen gebastelt, aber ich habe PXE-Boot nicht hinbekommen. Ich habe sogar IPXE geflasht auf die Netzwerkkarte, das hat nicht hingehauen. Aber ich weiß jetzt, warum das nicht funktioniert hat mit der Netzwerkkarte, dass man da von Linux aus irgendwelche Settings setzt. Das liegt daran, ich muss euch das gar nicht zeigen, ich kann es euch einfach sagen. Das liegt daran, dass diese Netzwerkkarte wohl sehr wenig Speicher hat oder so auch immer. Zumindest hat es der Support geschrieben. Und die ist nicht erlaubt, dynamisch Sachen zu setzen. Deswegen gibt es so eine kryptische Fehlermeldung. Nö, ich bin mir eben was aufgestanden. Boah, naja, doch, schon eine halbe Stunde her. Nö. Wahrscheinlich habe ich gestern zu viel gelabert und mich zu viel aufgeregt. Also, das lag nicht an uns, dass wir irgendwas verkehrt gemacht haben. Sondern das liegt an der Netzwerkkarte selbst. Aber letztendlich mal ohne Mist. Also dadurch, dass das Ding nicht PXE booten kann richtig. Und das so ein Krampf ist, ich kaufe mir einfach eine andere Netzwerkkarte. Ich habe mir überlegt, ich gehe jetzt einfach mal auf eBay. Also nicht jetzt im Stream, sondern sonst. Und dann kaufe ich mir irgendwie eine Intel X, irgendwie so eine oder sowas. Ja. Irgendwie so ein Ding. Wobei gibt es die eigentlich auch als Single-Port? WTF ist das? Warum hatten sie ein Loch? Ja, irgendwie so ein Teil oder so. Die Dinger sind ja nicht sonderlich teuer. Kann man sich bei Amazon kaufen. Oder aber, und das ist wahrscheinlich das, was ich eher machen werde, ich benutze einfach mein Onboard 10 Gig. Auch wenn der keinen SAE UV kann, scheiß drauf. Ich meine, ich brauche das ja wahrscheinlich eh noch nicht mal in der VM. Oder vielleicht mache ich doch Open Media Vault drauf und es geht über die normale Bridge in Software, weil ich meine, der Rechner hat ja genug Power. Ne? Also. Da machen wir heute Mittag wahrscheinlich weiter. Nassstelz. Muss jetzt Proxmox installiert werden und mal gucken, wie schnell das Ding über das Netzwerk ist. Muss ich mal kurz gucken. Was für eine Netzwerkkarte habe ich eigentlich hier in meinem... Was ist denn das? Ah, KDE Connect. Gut. Was für eine Netzwerkkarte habe ich denn hier eigentlich in meiner Windows-Kiste drin? Okay. Jetzt guck mal, wie findet man das raus über die Windows-Settings? So, normalerweise würde ich den Gerätemanager oder so gucken oder die alte Systemsteuerung auf. Gucken wir mal. Gucken wir mal, wie schnell wir das finden. Network. Ethernet Settings. Ach stimmt, das zeigt ja die falsche an. Das zeigt ja immer die falsche Netzwerkkarte an. Ich habe schon wieder vergessen, wie es geht, Leute. Network Advanced. Advanced Network Settings. Es ist so dumm. Hier, guck mal, ich habe hier auch einen von diesen Schrottnetzwerkkarten drin in meinem Rechner. Mellanox X3. 10 Gig. Vielleicht sollte ich für meinen Rechner, für meinen Main-Rechner auch mal eine gescheite neue kaufen. Wobei, unter Windows, ne, das funzt ja hier ordentlich. Warum? Warum sollte ich eine neue kaufen, Mann? Scheiß drauf. Geht. Und die geht recht gut. Kann man hier eigentlich Bluetooth an- und ausschalten? Ist off, okay. Die auch mal flashen auf Windows? Nee, warum sollte ich die flashen? Die funktioniert ja gut. Ich wollte die ja eigentlich nur flashen, um SAIOV anzumachen und um PXE-Boot einzuschalten. Aber wie gesagt, funktioniert halt richtig. Also. Aber ist auch egal. Ganz ehrlich, wir testen heute mal die Onboard-Netzwerkkarte. Wahrscheinlich ist die gar nicht so schlecht. Einzig Dumme ist, dass die keinen SAIOV-Support hat. Das heißt, wir brauchen ein bisschen mehr CPU-Last und haben vielleicht ein bisschen weniger Performance netzwerktechnisch in einer VM. Aber ansonsten, ich meine, der Rechner hat ja genug Power. Ansonsten funktioniert es wahrscheinlich. Sekunde, Leute, ich muss noch kurz meine Tastatur rausziehen und wieder reinstecken, weil mein RGB... Jetzt stimmt mein RGB. Wichtig. RGB muss stimmen. Ohne RGB geht das nicht. So, machen wir mal hier System-Updates. Zack. Zack. Yes. 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 Excellent. Ja, Packet Tracer will immer nicht. Das stört mich nicht. Ich habe ja einen installiert. Und jetzt machen wir noch JetBrain Updates. Falls es welche gibt. Gibt es. Goland und PyCharm. Chat. Warum wird es downgraded von 3.2? Ach nee, Moment. 3.2.1. Okay, oder Update. Für die Experience. Ich hatte gestern genug Netzwerkkarten-Experience. Das reicht mir erst einmal. Ey Leute, wir haben gestern, für alle, die nicht am Start waren, wir haben gestern... Wublos, Biografie, Herkunft, Freundin, Frau, Karriere und so weiter. Ach ja. Okay, die Seite will ich nicht aufmachen unter Windows. Das ist irgend so eine Gbait-Seite. Die machen wir hier unter Linux in einem anonymen Tab auf. Ja? Also jetzt gucken wir mal. Die Seite fürs... Der Schrott ist sogar nicht mal online. So. Und jetzt kriege ich Werbung. Kriege ich... Wir haben gestern 5 Stunden versucht, eine Netzwerkkarte zu flashen. Also wir haben sie auch geschafft zu flashen. Wir wollten, also ich wollte PXE Boot aktivieren und dann wollten wir noch gucken, dass erstmal IOV aktiviert ist. Und in 5,5 Stunden fast, oder sagen wir mal 5 Stunden, ich habe ein bisschen geschwätzt am Anfang und euch ein paar Werkzeuge gezeigt, aber hier, 5 Stunden haben wir bei dem Kram rumgemacht. Es war einer der längsten Streams in letzter Zeit und wirklich viel gebracht, außer dass wir was gelernt haben, hat es nicht. Aber das ist ja auch schon mal was. Also gestern hat ja auch vieles nicht funktioniert, ne? Ich hab ein NAS mit einer RTL 8127. Haben wir gestern auch ausprobiert im Stream. Face-Gesicht, dankeschön für den Sub. Exzellente Subscription. Subscriber. Ja. Da habe ich eine in meinem NAS drinne. Also, das NAS hat eine... Das eine NAS. Ich habe ja mittlerweile hier 3 Stück stehen zum Ausprobieren. Ich habe wieder richtig hardcore den hier gemacht. Der Anfang, weil ich mich so aufgeregt habe. Ja, geil. Du hast deinen Netzwerkkonflikt zerschossen. Ja, da bin ich mal gespannt. Ich habe mit Proxmox noch nicht so viel Erfahrung. Also, ich habe Netzwerk 10 Gig Netzwerkkarten. In dem NAS ist eine Onboard 10 Gig Netzwerkkarte. Das ist so eine hier, genauso eine, wie du hier schreibst. Dann ist noch eine 5 Gig Onboard Netzwerkkarte drin. Das ist eine RTL 8125, glaube ich. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Mal kurz gucken. Da ist Realtek. Das findet man natürlich nicht, ne? Gibt es hier... Seht ihr hier irgendwo... Boah, ja, diese Seite, Mann. Kurz. Ja, mein Auge. Seht ihr hier irgendwie sowas wie Datasheet oder sowas? Gibt's hier sowas vielleicht? Außer ganz viel Gelaber? Ach, guck mal hier. Ja, das ist der 10 Gig. RTL 8127. Und jetzt müssen wir mal gucken, steht da irgendwas... Ah, nee, okay. 8126, 5 Gig. Dann ist wahrscheinlich der 8125 der 2,5 Gig. Vermutlich. Ja. Und dann habe ich noch eine alte... dann habe ich noch eine alte Mellanox Connect X3 drinne. Und mit der haben wir gestern versucht zu flashen. Und das war abartig, aber die ist ja auch, die ist über 10 Jahre alt, die Karte, ne? Wieso gibt's beides? Weil das hier das N5 Pro ist und das N5R. Warum auch immer AI, keine Ahnung. Und das N5 Pro hat eine Aquantic. Bin ich jetzt blöd? Wo ist es denn? Eine Aquantic-Netzwerkkarte drinne und die 8126 und das andere hat die... Das liegt daran, weil die Netzwerkkarte ein paar Cent billiger ist als die hier. Mir persönlich wäre die lieber, weil ich... Mein Bauchgefühl sagt mir, die ist ein bisschen älter und der Linux-Support ein bisschen besser als die hier. Weil die hier gibt es ja noch nicht mal... Diese Netzwerkkarte gibt es ja noch nicht mal ein Jahr. Die gibt es ja vielleicht irgendwie 9 Monate oder so. Ja. Und Realtek unter Linux hat ja einen schlechten Ruf. Aber müssen wir mal gucken. Wir müssen mal schauen, wie das, wie sich das Ding schlägt. Ganz ehrlich, wenn gar nichts hilft, ne? Wenn gar nichts hilft, dann kaufe ich mir so ein gebrauchtes Ding hier. Hat Geizhals eigentlich auch gebrauchte Sachen irgendwo drin? Nee. Ah ja, doch. Geht doch eigentlich klar. Jetzt muss ich mal bei Geizhals was gucken. Ah doch, eBay. Okay, das ist gebrauchtes Zeug. Jetzt muss ich doch mal bei Geizhals was gucken. Wenn wir jetzt mal bei Netzwerkkarten hingehen. Kommen wir jetzt hier zu Netzwerkkarten. Adapter und Hubs. Warum zum Teufel steht es unter Adapter und Hubs? Netzwerk. Bauform PCI Express Karte. So. Und jetzt SFP SFP Plus. Mal gucken, was die günstigste Karte ist, die uns Geizhals vorschlägt. Hä? Hä? Warum taucht da nicht die eine auf hier? Hä? Hä? Wie jetzt? Okay, machen wir mal PC Express weg. Wahrscheinlich, weil da Mist dran steht. Ja, das ist jetzt ein Kabel. Geil. Jetzt, okay. Geizhalssuche ist Weird Champ. Warum findet er die jetzt hier nicht in günstig? Weil ich meine, es ist PC Express. Die kaufen jetzt die Festplatten. Na toll. Ach so. Ah, muss ich zweimal SFP Plus vielleicht machen oder wie? Gucken wir mal. Adapters und Hubs. SFP. SFP Plus. Ach nee, ah, Moment mal. Muss ich Verbindung vielleicht gucken? Ah, hier. Okay, hier sieht man's. Okay, die billigste 10-Gig-Netzwerkkarte ist die. Also, ich will ja nicht irgendeine billige. Ich will ja eine, die auch ordentliche Virtualisierungsfeatures unterstützt. Das sieht ganz ehrlich, das sieht ein bisschen aus wie meine. Nur mit einem anderen Aufkleber drauf. Chipsatz. Intel LJ. Okay, taugt das Ding? Kann das SRIOV? Okay, ja. Ja dann. Also das ist tatsächlich eine Netzwerkkarte, die könnte man sich geben, ja. Aber ich werde mir wahrscheinlich eher so eine kaufen, wie ich da gerade gezeigt habe, wo man weiß, dass die gut sind und auch gut unter Linux funktionieren. Aber Intel-Sachen funktionieren in der Regel eigentlich immer ganz gut unter Linux. Ja, dann lieber so ein, weil da weiß man, dass der Linux-Support top ist. Oh, das ist ein 8-fach-Slot. Ja, doch mal NAS. Ich glaube, im NAS ist. Nee, das ist sogar ein 16-fach-Slot. Ja. Und man hat zwei, warum nicht? Nur ist ja auch nicht verkehrt. Dann habe ich 13 Gig Interfaces, für was auch immer. Man weiß, was man damit vorhat. Ja, mal gucken. Oh, hier ist abgekackt, was ist da los? Er ist expired, schon wieder. Reboot. Die Intel, du meinst die X520? Ist Fiber wirklich sparsamer, wenn es nur kurze Strecken sind? Also bei 10 Gig braucht Fiber tatsächlich weniger. Aber es ist jetzt nicht so krass, ne? Also, das sind ein paar Watt Unterschied. 2-3 Watt Unterschied oder so. Oder lass es mal 3 Watt Unterschied sein oder so. Das hält sich echt in Grenzen, ja? Also dafür eine Netzwerkkarte kaufen macht eigentlich fast keinen Sinn. Und wir müssen mal gucken. Die neuen, hier die Dinger, die sollen auch relativ genügsam sein, was Stromverbrauch angeht. So. Ein Vorteil, den ich sehe, bei... Naja, Vorteil... Weiß ich nicht, ob das ein Vorteil ist. Bei 10 Gig, bei SFP Plus Interfaces ist, auf kurzen Strecken kann man relativ günstige Direct-Attach-Kabel verwenden und braucht dann keine Module dafür. Was es deutlich, deutlich günstiger macht, ja. Weil mit Modulen lohnt sich das überhaupt nicht. Dann ist Kupferkabel einfach viel billiger. Aber, sag mal so, früher war es so, ich weiß nicht, wie es jetzt aktuell aussieht bei Netzwerkgeräten, bei Switchen und so. Früher war es halt deutlich günstiger, einen Switch mit, sagen wir mal, 12-Port SFP Plus zu bekommen und vielleicht 3-4 Kupferports als einen, weiß ich nicht, 12 Ports, 24 Port, was auch immer, 10 Gig, na 24 Port vielleicht nicht, eher 12 Port Kupfer, 10 Gig. Das war deutlich günstiger und nachdem damals halt auch das in Kombination so war, man konnte alte Server-Hardware verwenden, 10 Gig, die war sogar noch stromsparender und man konnte günstige Direct-Attach-Kabel verwenden, war das eigentlich relativ No-Brainer zu sagen, man macht SFP Plus. Wie das heutzutage aussieht, gerade MikroTik hat ja richtig gute 10-Gig-Switches mittlerweile. 10 Gig. Moment, wir gucken gleich. Hier, was auch immer da timed out. Startest du von 1 oder 2 für das. Ich muss nicht upgraden. Das Problem ist nur. Monkeys. Warum hat das jetzt den Link geöffnet? Ich starte überhaupt kein Upgrade. Ich habe schon 10 Gig bei mir daheim. Hier, guck, da. Warte mal. Moment. Windows Settings, KW. Wie war das jetzt? Network? Ethernet Settings? Ach, das ging ja nicht. Dahin, Advanced? The fuck, Alter. Hier. 10 Gig. Ist das schon. Hier, guck. Habe ich schon eine ganze Weile. Das ist eine uralte Netzwerkkarte. Eine uralte 10 Gig. SFP Plus Netzwerkkarte. Die habe ich schon seit drei Rechnern. Und ich kaufe mir alle 3 bis 5 Jahre neuen Rechner. Also kannst du überlegen, wie alt diese Netzwerkkarte schon ist. Aber so lange habe ich die nicht. So lange, also ne, ich habe jetzt nicht die komplette Lebensdauer, als es die Netzwerkkarte gibt. So. Ich habe aber mein 10 Gig, also 10 Gig daheim habe ich schon relativ lang. So, warte mal, was ich euch zeigen wollte. Also ich hab bei mir... Sack. Also ich habe seit Jahren schon... Warum ist jetzt das zugegangen? Ich habe seit Jahren schon ES16XG von Ubiquiti. Das ist kein Unify-Switch. Das ist ein komplett Managed-Switch mit Webinterface und allem. Ohne diesen ganzen Unify-Schrott. So. Was kostet der eigentlich mittlerweile? Alter! Der ist ja noch viel teurer geworden. Ich habe damals 500 Euro oder sowas bezahlt für. Aber ich glaube, es kann sein, dass es den einfach nicht mehr gibt. Guck mal hier. Lull. Es kann sein. Nee, ich glaube, den gibt es einfach nicht mehr. Ich glaube, der wird einfach nicht mehr hergestellt. Kann das sein? Deswegen ist der so günstig. Warte mal. Wir gucken mal, ob es... Ach, es gibt jetzt ein ES24. Nee, das ist was aber. Wir gucken mal, ob es einen Nachfolger davon gibt. Nee, das ist ein 1 Gig. Edge Switch. Das heißt Edge Max Switch, na meinetwegen. Kann das sein, dass die gar keinen 10 Gig Edge Switch mehr haben? Ach, hier doch. ES16XG. Das ist doch meine, oder? Da kostet er auch nur 600. Aber der ist so... Oh, ich glaube, das Ding wird nicht mehr hergestellt. Ich glaube, das Ding... Deswegen. Also, das Ding habe ich schon ewig. Das gibt schon ganz lang. Guck mal, hier bei Geizhals. Da sieht man ja, seit wann der gelistet ist. Ein Jahr. Nee, warte mal. Wie geht das? Preisentwicklung öffnen. Max. Guck mal hier. Ich hab den schon 10 Jahre oder so, den Switch. Nein, ich habe immer noch keine Ahnung vom Battlefield. Rackman, wie sieht's aus? Kriegen wir ein paar neue, falls du Bock hast, ein paar neue Pepo-Hintergründe. Falls du Bock hast und wir gute Ideen haben, was man machen könnte. Ja, also 10 Jahre habe ich das Ding schon. Guck mal, und zwischenzeitlich 54 Euro. Aber schön, dass du mal wieder da bist. Ah. So, wie gesagt, das Ding habe ich schon eine ganze Weile. Und damals, wie man hier sieht, es war halt einer der so besten Kombinationen damals. Für ungefähr 500 Euro. 12 SFP Plus Ports und 4. Das ist immer noch gut. Das ist immer noch preis-leistungsmäßig. Das ist immer noch... wenn er 500 Euro kosten würde, immer noch auch heute kein schlechter 10-Gig-Switch, ne? So, aber was vielleicht, gut, das Ding ist ja nicht wirklich zu kaufen gerade aktuell. Was nicht schlecht ist, ist mittlerweile von MikroTik, ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt drauf gekommen bin, die neue MikroTik-Seite ist absolut shit, da findest du nichts mehr. Oh mein, das ist doch gar nicht die neue, okay, was auch immer die Leute da bei MikroTik treiben. Doch, das ist die neue Seite. Oder? Warte mal. Doch, das ist die neue. Da finde ich nichts. SFP Plus Interfaces. Ja, mindestens 4. So. Das ist der ganz alte. Hier, guck mal. Gibt's 16 Stück. 16 SFP Plus. Aber es ist immer noch so. SFP Plus. Hier, den meinte ich, glaube ich. Hier. Das ist eigentlich ein ganz gutes Preis-Leistungs-Ding. 8 SFP Plus Ports. Leider halt kein Kupfer. Ja, also das ist immer noch günstiger. Also ich, ehrlich gesagt, wir müssten jetzt mal gucken. Wir müssten jetzt mal gucken, wenn wir hier das mal wegmachen und sagen jetzt hier Interfaces. Ich kann hier gar nicht nach. Ich kann hier gar nicht suchen nach 10 Gig. Wer Kupfer will, nimmt halt ein Entsp. Gigabit Combo Interfaces? Ist es das? Nee, 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 nee. Das ist irgendwas anderes. Kann man nicht suchen. Ehrlich gesagt auch gar nicht sicher, ob die sowas haben. Ja, gut. Was auch immer. Ja, aber der ist echt, die MikroTik-Dinger hier mit SF Plus sind echt ganz gut. Deswegen bin ich fast der Meinung, also ganz ehrlich, wenn man nicht bestehende Kabel, die in der Wand liegen, verwenden will, dann ist SFP Plus bei 10 Gig besser. Das braucht weniger Strom, es gibt mehr Hardware, es gibt vor allem sehr günstige Netzwerkkarten, dadurch, dass man gebrauchte Server-Hardware kaufen kann, die auch nicht viel Strom braucht. Es gibt mehr Switches und alles. Und für kurze Verbindungen, ja, sagen wir jetzt hier vom Rechner zum Switch oder so, sagen wir Verbindung so 10 Meter vielleicht, ja, oder maximal 15, ich weiß nicht, wie lang Direct-Attach-Kabel gehen, kann man Direct-Attach-Kabel kaufen. Das sind dann solche Dinger. Sowas hier, guck. Kostet auch nicht viel. Ups. Ja, solche Kabels oder sowas hier kann man sich dann. Bitte das gerne öffnen jetzt. Solche Kabel kann man sich dann holen. Da ist quasi ein SFP Plus Stecker dran auf beiden Seiten und intern ist es kein Glasfaser, sondern Kupfer. Ja. Aber das ist natürlich nichts, wenn man irgendwie klassische Twisted Pair Kabel verwenden will, die noch in der Wand gelegt sind oder sowas. Die Dinger sind nicht schlecht. Deswegen finde ich, sind SFP Plus bei 10 Gig. Außer halt, dass man möchte schon bestehende Kabel benutzen oder halt wirklich muss lange Strecken mit Kupferkabel zurücklegen, finde ich, ist das gar nicht verkehrt. Weil ansonsten muss man sich ein SFP Plus Modul kaufen. So ein Ding hier. Das geht aber voll klar vom Preis her. Das geht ja mal voll klar. 4 Stück für 60 Euro? Moin, Byte Strike. Das geht ja mal voll klar. Übersehe ich da jetzt irgendwas? Oder ist das wirklich ein gutes Angebot? Das sind 15 Euro pro Modul. Das ist preislich echt nicht verkehrt. Also, man darf nicht vergessen, man braucht zwei, ne? Ein Modul für die Netzwerkkarte, ein Modul für den Switch und dann braucht man noch ein Glasfaserkabel. Wobei die nicht sonderlich teuer sind. Was kosten gerade 8 SFPs? Du meinst also ein SFP Plus auf RJ45 Stecker? Ich glaube, da brauchst du. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt einen Rating gibt. Die sind ein bisschen teurer. Da habe ich mir einmal vor ein paar Jahren im Angebot einen Fünferpack gekauft. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern, dass die in irgendeiner Art und Weise cut-rated sind. Aber wenn es 10-Gig-Module sind, kannst du davon ausgehen, die funktionieren halt einfach auch mit 10 Gig. Egal, ob die irgendwie was rated sind oder nicht. Ja, lass uns mal gucken. SFP Plus, RJ45. Amazon ist nicht unbedingt das Beste dafür. Guck, da wird schon ein bisschen teurer. Da wird schon ein bisschen teurer. Wie heißt dieser Hersteller nochmal? Da gibt es doch so einen großen Hersteller. FS irgendwas. Ach, die hier, genau. Ja, genau. Die hab ich gesucht. Cookies akzeptieren. Ja. Oh, meine Güte, alter Seide. Funz halt einfach mal. Die Seite ist broken. Na gut. Dann gehen wir jetzt nochmal zurück. Optische Transceiver. Auf. Wie mich Seiten abfacken, die nicht funktionieren, ey. Produkte. Optische. Muss ich optische Transceiver gucken? Ich will ja eigentlich nur RJ45 Kabels. 10 Gig FSP Plus. Ja, das sind. Ich weiß, dass die nur günstig sind. Okay, whatever. Ich bin zu blöd. Was zu finden, ne? Ach, hier, hä? Ja, sowas da. Ja, die sind tatsächlich, ne? Die Dinger sind nicht so ganz günstig. Da muss man wirklich ein bisschen gucken, dass man gute Angebote findet. Also SFP Plus auf RJ45 kostet ein bisschen was. Die sind tatsächlich nicht so ganz. War das bei Amazon gar nicht mal so schlecht, was sie im Angebot hatten? Ja, 37 Euro ist wirklich nicht verkehrt. Da ist halt das Schöne, das braucht man nur auf einer Seite, nämlich dort, wo man am Switch das SFP Plus Modul braucht. Die Netzwerkkarte hat ja einen RJ45 Stecker. Guck mal, hier gibt es sogar zwei Stück. Zwei Stück für 60 Euro. Das ist auch nicht schlecht. Das geht voll klar. Wobei ich von dem Hersteller, ehrlich gesagt, noch nie was gehört habe. Quinjack. Das ist bestimmt China-Chinesen-Zeug, oder? Gucken wir mal. Quinjack. Nee, Quinjack. Kleinanzeigen. Das ist doch China-Chinesen-Zeug, oder? Erzählt mir nix. Oh, es gibt sogar einen Viererpack. Fünferpack. Das kommt eh alles aus der gleichen. Ja, das kann durchaus sein, dass es aus der gleichen Fabrik kommt, Chatke. Es ist auch okay. 88 Euro für einen Viererpack ist. Also, hä? Das ist preislich echt nicht verkehrt. Ja, also es kann sich auch durchaus lohnen, wenn man nur ein paar Kupferanschlüsse braucht, ne? Kann sich auch durchaus lohnen. Man kauft sich hier so einen Mikrotik. Man kauft sich hier so ein Ding. Nee, wie hieß dieses Ding? Ich hab schon wieder vercheckt. Ja? Wenn man sich so ein Ding hier kauft zum Beispiel und dann sagt, ey, ich brauche doch eh nur einen Kupferstecker oder zwei, dann kann man da auch ein Modul reinmachen zur Not, ja. Ist dann wahrscheinlich in der Summe immer noch deutlich günstiger und ein bisschen stromsparender, als wenn man sich einen kompletten RJ45 Switch kauft. Ich weiß gar nicht, was da, wo wir gerade dabei sind, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was es da für gute Hersteller gibt, 10 Gig Switche mit hauptsächlich Kupferports. Können wir mal gucken hier. Netzwerk. Netzwerk. Switches. Und Router. Gucken wir mal. Switches. SFP Plus haben wir. RJ45. Allerdings 10 Gig. Gut, da gibt es nur einen? Das kann eigentlich gar. Oh, Moment. Ups. Fast. Ich habe mich ein bisschen verguckt. 100 Gig. Ja, das ist PoE-Injectors. Das juckt jetzt nicht. Noch ein bisschen weiter scrollen. Okay, guckt. Ja. Also das sind halt so irgendwelche No-Name-Dinger, wo ich absolut keine Ahnung habe, ob so ein Kram was taugt oder nicht. Das ist irgendein Outdoor-Mikrotik, Outdoor-Switch. Ja, guck, und als er kommt schon, da kommt schon als erstes das Mikrotik-Ding. Und das ist aber halt, das ist halt Blödsinn, ne? Das ist halt mit SFP Plus, das ist nicht mit R45-Stecker. Das hat einen Gig-Kupfer. Da kann man übrigens an der Stelle auch PoE machen, man muss gar kein Netzteil anschließen. Ja, danach kommen die üblichen Verdächtigen. Was soll denn das sein? Mit zwei Ports? The fuck? Das checke ich nicht. Ach so! Ach so, okay. Das ist für. Hier kommt's Internet. Internetprovider stellt's dran. Aber warum brauche ich sowas? Warum brauche ich das? Den Sinn davon verstehe ich nicht. Kann ich den stinknormalen 10 Gig nehmen? Okay, keine Ahnung. Dann gibt es hier die üblichen TP-Link-Dinger. Da, die sind bestimmt unmanaged, keine Ahnung, ob das Ding taugt oder nicht. Unmanaged muss ja nicht schlecht sein, ne? Also, für die meisten Leute, die wollen ja da gar nichts mit Großartiges drauf machen. Brauchen auch keine WLANs oder sonst was. Ja, das ist ja wahrscheinlich dann der erste halbwegs gescheite. Weil das wieder Unify ist. Ich will halt was Selbstständiges ohne Controller und Gedöns, ja. Naja. Also es ist immer noch so, anscheinend ist es wirklich besser, man kauft sich ein SFP Plus Switch und für die paar Kupferports, die man braucht, macht man halt sich ein Modul rein. Jetzt wird's langsam auch schon deutlich teurer hier, ne? Und dann langsam auch nicht mehr stromsparend. Also man sieht, es gibt kaum gescheite Switche mit Kupferports. Das heißt, ich bleib dabei. Wahrscheinlich ist es auch 2026 immer noch am besten. Man kauft sich einen Switch mit hauptsächlich SFP Plus Ports und für die paar Kupferports, die man braucht, macht man Modul rein. Ja. So. Wie bin ich da jetzt eigentlich drauf gekommen? Keine Ahnung. Hardcore random sidetracked. Okay, keine Ahnung, wie ich da jetzt drauf gekommen bin. Einfach 30 Minuten über Switches und Netzwerkkrams gelabert. Ich weiß gar nicht mehr. Ich wollte eigentlich das als Überleitung benutzen, irgendwas. Ja, mit gestern, aber. Ach, keine Ahnung mehr. Schrottnetzwerkkarte. Wisst ihr was? Wir machen jetzt mal alle Tabs hier zu. Brrrr. Guck mal, wie viele Tabs ich habe. Ich habe die Taste durchgedrückt gehalten. Chipkrise macht Router teurer. Ist das so? Wahrscheinlich, ja. Ist ja alles betroffen. Aber da wollte ich eigentlich nichts zu sagen. Ich habe mal einen Lüfter getauscht. Also bei meinem, den ich hier gerade gezeigt habe, diesen ES16XG. Da habe ich ein. Haben wir das nicht sogar? Haben wir das nicht sogar? Sekunde. Haben wir das nicht sogar im Stream gemacht? Vor 5 Jahren, guck mal, wie lange ich den Kram schon hab. Wobei, Switch und Router Unboxing, denn das ist was anderes. Lüfter? Nee, das sind andere. Wenn ich einen Stream gemacht, wo ich in meinem 16XG die Lüfter getauscht habe. Boah, guckt mal! Hatte ich da, Alter, hatte ich da noch fette Finger? Guckt euch das mal an! Richtig, richtig Chonker. Versus gestern? Aber direkten Fingervergleich. Und immer das Hemd, ja. Fingervergleich. Fingervergleich. Aber das vielleicht mal ein bisschen gescheite Qualität machen. Ja, Fingervergleich. Da ist er. Guck hier. Können Webseiten heute... Hier. Guck mal, viel dünnere Finger jetzt. Als damals. Erstmal eine Dauerwerbesendung starten. Ja, ja gut, da war ich 25 Kilo schwerer. Weil ich hab mir für meinen Switch, damit das funktioniert, ich hab mir noch so 3D gedruckte Sachen. Das haben wir. Oh, kann das sein, dass ich irgendwas geleakt habe und dass das deswegen nicht im 10 Gig Switch? Switch? Was könnte... Vielleicht habe ich da irgendwas geleakt und der ist weg. Pan? Lüfter? Vielleicht ist hier... Hat irgendjemand den Kram auf zufällig hochgeladen? Lüfter? Das hat ja tatsächlich ein paar Views. Wetten die Leute flamen in den Kommentaren, dass ich das hier so schepp liegen hab und komische Dinger mache? Digga, Kabeltrick. Bau bitte nie wieder einen PC. Mikro, Leute. Mikrorisse. Erinnert ihr euch noch an den Aufbaustream? Mikrorisse oder sowas. Erinnert sich? Mikrorisse? Okay, keine Ahnung. Ich glaube, das haben wir nicht mehr. Ich habe mir 16xG 3D Print. Ich habe mir so... Genau. Sowas hier habe ich mir 3D gedruckt. Genau, diese Dinge habe ich mir 3D gedruckt und habe dann einen Noctua-Lüfter dran gemacht. Also da kann man, das Ding ist, der Switch innen drinne ist ein bisschen zu klein, ein bisschen, für die Standard-Noctua, die kleinen Noctua-Lüfter. Und da kann man so ein Conversion-Ding dran machen, das hier pappt man hinten an den Switch dran und hier macht man die Lüfter dran und dann passt es, ne? Weiß nicht, ob es da auch einen Guide zu gibt. Hier. Ja, genau. Ja, das habe ich schon vor... Genau, genau. So sieht das dann aus. Und das haben wir, bin ich mir relativ sicher, das haben wir zusammen im Stream umgebaut. Aber irgendwie habe ich das nicht mehr. Genau, so sieht das dann aus. Und das ist enorm pock, weil es deutlich leiser ist als die eingebauten Lüfter. Das läuft auch seit Jahren schon so, ohne Probleme. Ah ja, gut. Dann gucken wir mal, was auf GitHub so trendet. Das macht schon mittlerweile fast gar keinen Sinn mehr zu gucken, was da trendet, weil es ist eh nur AI, 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 AI. Du hast kein eigenes Archiv. Warum? Wo soll ich ein eigenes Archiv haben? Wir haben das woblos.tv-Archiv. So, also, was trendet diese Woche? Ordentlich. Was willst du da alles dran anschließen? Also, was wird denn hier getrendet? AI-Hacker. Ah, jetzt geht das auch schon los. Der AI-Hacker. Oh Mann. Python Interpreter written in Rust for use by AI. Aha, AI. 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 Ich weiß nicht, was das ist, aber ich glaube, es ist nicht AI. Mini Search Engine for your docs, knowledge bases, meeting notes, whatever, tracking current. Was ist denn ein SOTA-Approach? Written in JavaScript, lass mich raten. Und vibe-coded. Und vibe-coded. Ja. Gut, das ist auch AI. Also ist alles, es waren wirklich ausnahmslos alle Trends diese Woche AI. Dentke. Okay, ganz wichtig. Was trendet in Rust? Blazingly fast, Krustentiere. AI. Version Control Client. Moment, warum braucht... Ihr wisst, ich bin überhaupt kein Fan von irgendwelchen Git-Plugins oder sonst was. Der einzige Weg, Git zu benutzen, ist Command Line. Was soll das sein? Ein Git UI. Okay. But why? Also das einzige, wofür. Okay, zwei Sachen. Für zwei Sachen könnten UIs sinnvoll sein. Das eine sind so History Visualizations, dass du so einen Graph hast. Wobei man das tatsächlich auch. Ja. Auch so machen kann. Aber das ist natürlich nicht so schön. Und für Merch-Konflikte, da mögen manche Leute auch grafische UIs. In der IDE, ich gehe auf die Command-Line zum Committen. Ja. Aber selbst fürs Merchen und Diff-Anzeigen, das mache ich tatsächlich auch Command-Line. Nee, das braucht man nicht. Security Focus Library OS. Library OS. Was ist ein Library OS? Security Focused Library OS Supporting Kernel and User Mode Exe. Ich habe keinen Platz. Von Microsoft. Okay. Geh mal weg. Microsoft hat mich gestern zu sehr aufgeregt. Check if Mail exists. Check if an Email Address exists without. Das hatten wir das letzte Mal schon. Da habe ich mich gefragt, wie das funktioniert. AI. Web Applications. Vault Warden. New Shell. Edit. Ist es ein neues Notepad? Ach nee, ist ein Command-Line-Editor. But why? Da kann ich, also wenn ich unter Windows einen CLI-Editor verwenden will, dann einfach nur Vim, beste. Plano AI. Okay. Easy Tier, VPN. Monitor your Internet Traffic. Aha. Mal ausnahmsweise ein halbwegs interessantes Projekt. Ah. Ich meine nicht, dass man es wirklich bräuchte, um ehrlich zu sein, aber so ein bisschen Statistik über Internet. Das finde ich, das bookmarke ich mir mal. Das finde ich eigentlich ganz cool. Mega sinnlos, aber irgendwie ganz, ganz cool. Wobei, so mega sinnlos ist das gar nicht. Da könnte man theoretisch dran sehen, wenn auf einmal alles nach China geht, dass da irgendwas wohl nicht stimmt. Okay, das ist tatsächlich mal seit langem ein Projekt bei GitHub Trends, wo ich sagen würde, okay, das finde ich sogar so semi-interessant, ja. Hier, Android-Stells. Omanet, AI. Universal Android Deploader Next Generation. Sowas bräuchte man für Windows. Ich weiß, gibt's. Aber das taugt mir alles nicht. Z-Editor, Meeting Minutes. Okay, brauchen wir nicht. Okay, letzte, was wir gucken. Gucken wir mal, was bei Go trendet. Moin, Max. Agentic Workflows, was sonst? Run-Containers. Run-Teams. On macOS. Warum will man Container Runtimes on macOS? Ist das quasi so eine Art Docker für macOS oder? Okay, es ist quasi ein Docker Backend für macOS. Eigentlich ganz cool. Ja. Mac-Leute brauchen sowas auch. Real-Time-Monitoring für Proxmox, Docker. Ach, das kenne ich. Das habe ich mir schon mal angeguckt. Habe ich auch so, ehrlich gesagt, den Sinn nicht so ganz erkannt. Trivi, das kenne ich. Damit kann man irgendwelche Container-Images scannen. Botman. Das trendet? Moment. Ich hab's verwechselt. Ich weiß nicht, was das sein soll. Ich habe legit keinen blassen Schimmer. Was ist das? Ich habe absolut keine Ahnung, was das sein soll. Webpanel. Ach, ist das sowas irgendwie sowas wie Cockpit oder sowas? Oder wie? Ich weiß auch nicht, wozu man es brauchen sollte, ehrlich gesagt. Okay, keine Ahnung. Ich habe das verwechselt, und zwar habe ich verwechselt mit S. Mit S-Tui habe ich das verwechselt. Aber wollte ich gerade sagen, das trendet? Kann eigentlich nicht sein. Damit kann man einen Stresstest laufen lassen. Für CPU-Stresstest laufen lassen. Und ich glaube, wenn es supported ist, auch Temperatur und so überwachen. Und gucken, welche Frequenz das hat und so. Also, guck jetzt hier, volle Pulle. 8 Cores ausgelastet, aber das machen wir jetzt nicht. Warum sollte das trenden? Alert Manager trendet. Nochmal sowas. Cloud Cost Estimated for Terraform. Das ist in der Tat gar nicht schlecht. Da sagt er dann ungefähr, was dein Terraform-Kram kostet, wenn du es aufbaust. Das finde ich eigentlich ganz cool. Downloading von iOS-Apps, Terraform trendet. Chat, wie sieht es bei euch auf der Arbeit aus, wenn ihr Terraform verwendet? Verwendet ihr noch Terraform oder seid ihr schon bei OpenTofu? Oder bleibt ihr auf Terraform? Bei uns sind sie gerade am Überlegen. Open Source Media Server. Oh, für die Weeps. Das müssen wir aufmachen. Ingest. Tofu muss ja wegen Lizenz, sonst kannst du nicht mehr upgraden. Wieso? Ich habe das nicht so richtig verfolgt. War das nicht nur, du darfst Terraform keine Konkurrenz machen in der Lizenz? Das macht doch kaum einer. TF Pulumi. Das würde ich mir wirklich überlegen. Es ist ganz cool, dass man seine Ressourcen in der Programmiersprache erstellen kann. Man darf aber trotzdem nicht von ausgehen, dass man dort so viel mehr machen kann. Ja, weil vieles läuft ja serverseitig. Da ist egal, was du da für eine tolle Logik bei dir in .NET oder in JavaScript programmierst. Also das wird auch nicht viel dynamischer, nur dadurch, dass es in der Programmiersprache programmiert werden kann. Also ich finde Pulumi nice, aber ich glaube, ganz ehrlich, ich würde weiter mit dem Standard Terraform gehen. Oder OpenTofu meinetwegen. Was ja auch ein Terraform ist. Guck mal hier, so, was haben wir noch für die Weeps? Was ist das? App for Anime and Manga. Ah ja. Warum braucht man da eine extra App? Warum tut es da nicht irgendeine andere x-beliebige Streaming-App? Ach, wahrscheinlich, weil die auch gleich suchen kann. Tja, Leute. Auch mal wieder was dabei. Der ist Fuchs, Dankeschön für den Sub. Pog. Chat-IQ steigt. Oh, ja. So, mal was trinken. Ach ja, heute richtig schön Wetter. Ich guck gerade zum ersten Mal aus dem Fenster, Cack Wait. Direkt vom Bett quasi an den Computer und nicht einmal aus dem Fenster geguckt. Sieht aber kalt draußen aus. Ich muss mal kurz auf meinem zweiten Bildschirm schauen, wie warm es draußen ist. 2,5 Grad geht eigentlich. Fährst du noch Fahrrad gerade nicht? Nur bei schönem und halbwegs warmem Wetter. Ich fahre nur Fahrrad, wenn ich mit einer kurzen Hose Fahrrad fahren kann. Weil ich mag die langen Hosen von den Fahrradanzug-Dingern. Mit den, also diese. Ich mag nur Bip-Shorts. Ich mag keine Bip-Long-Hose. Also ich fahre nur Fahrrad, wenn ich mit kurzen Hose fahren kann. Bei uns ist es minus 10. Boah. Nee, so schlimm ist bei uns zum Glück nicht. Wobei es nicht wild wäre, es hat ja nicht geschneit. So. Chatke. Haben wir die Woche sonst noch irgendwas Wichtiges verpasst? Ich meine jetzt nicht in Politik oder so. Da mache ich einen großen Bogen drin. Vor allem mache ich einen großen Bogen drum, irgendwas auf Twitch oder auf Twitter oder sonst wo irgendwie zu sagen. Weil mittlerweile ist ja so, dass sich jeder über alles auf... Also egal, was du sagst, es regt sich irgendwie mal auf. Und da habe ich keinen Bock auf irgendwelche Diskussionen. Ich meine jetzt so technikmäßig. Olympia. Olympia, das Einzige, was ich von Olympia mitgekriegt habe, ist, das läuft ja noch 2 Wochen, ne? Das Einzige, was ich von Olympia mitgekriegt habe, ist 2 Sachen. Die eine, die da gestürzt ist und im Heli abtransportiert werden muss. Und der andere, der bei der Abfahrt sich die, diese Stange in die Eier gehauen hat, aus Versehen. Ich glaube, das ist das Einzige, was ich von Olympia mitgekriegt habe. Nee, du bist outdated, overrated, chebated. Das ist in Frankfurt nicht mehr so angesagt. Da sind jetzt andere Drogen angesagt in Frankfurt. Man sieht, Frankfurt Hauptbahnhof, es ist ein anderes Stadtbild wie früher. Am Hauptbahnhof, muss man sagen, ja. Also am Hauptbahnhof ist es jetzt nicht, also du hast immer noch viele Drogenabhängige, aber die sind nicht mehr so präsent. Dafür hast du das Gefühl, halb Afrika ist mittlerweile am Hauptbahnhof. Also du müsst ja mal rumlaufen, du hast das Gefühl, 90% Schwarze stehen da rum. Was auch immer die da den ganzen Tag machen. Das noch fertig geworden? Naja, wie man es nimmt. Also ich habe gestern Abend noch offstream rausbekommen, warum das mit dem Konfigurieren von der Netzwerkkarte unter Linux nicht funktioniert hat. Das liegt daran, weil die Netzwerkkarte keine On-the-Fly-Config unterstützt. Ich habe noch ein IPXE-ROM geflasht, in der Hoffnung, er kann UEFI-PXE booten. Kann er nicht, klappt nicht. Ich habe auch ehrlich gesagt keinen Bock mehr, mich damit zu beschäftigen. Und deswegen lasse ich es jetzt. Ich wollte die Netzwerkkarte eh wegschmeißen. Was wir gestern noch hingekriegt haben, da weiß ich nicht, ob du noch dabei warst. Wir haben es geschafft, per Firmware und Flashen und Custom INI SAIOV zu aktivieren. Das hat geklappt. Heute machen wir weiter, wird weiter am NAS gebastelt, wahrscheinlich. Und dann machen wir das mal mit der Onboard-Netzwerkkarte. Hat das Ding nur Onboard, nur Wi-Fi? Nein. Das hat Onboard eine 10 Gig Onboard-Netzwerkkarte und eine 2, und eine 5 Gig Netzwerkkarte Onboard. Ich wollte ja meine andere PC Express Netzwerkkarte nur verwenden, weil die SAIOV kann und das ein bisschen bessere Performance für Virtualisierung und Netzwerktraffic geben würde. Aber so, ganz ehrlich, das Ding hat genug Power. Das geht wahrscheinlich auch alles mit der Onboard-Netzwerkkarte. Das müssen wir heute mal testen. Ich bin mal gespannt, wie gut der Treiber ist. Mal gespannt, wie gut der Treiber ist für Linux, weil die Netzwerkkarte ist erst 9 Monate alt oder sowas. Oder sagen wir knapp ein Jahr alt. Das ist ja manchmal ein paar Kinderkrankheiten in den Linux-Treibern noch. Ne? Und nicht nur in den Linux-Treibern. Wo wir gerade dabei sind, ich muss gerade mal testen, welches NAS hast du? Ich habe 3 NASes hier stehen. Das, was wir gestern ausprobiert haben und heute auch ein bisschen mit weiter basteln werden, bevor wir uns dann die anderen angucken, ist das hier. Das gibt es erst seit einer Woche oder 2 Wochen. Das ist eigentlich ein super NAS von der Plattform her. Das ist vom Gesamtkonzept, ohne dass wir es bisher ausprobiert haben. Ich sag mal nur von der Hardware. Ja, warum AI? Keine Ahnung. Ja, Blödsinn, Bullshit. Von der Hardware, von der Kombination an Sachen, finde ich, ist das beste NAS für so Homelab-Sachen, die ich bisher gesehen habe. Du kriegst ein 8-Core Ryzen, 16 Threads, 8-Core Ryzen mit genug Power. Du hast 5 Einschübe vorne. Du hast 3 interne, gut zugängliche, wenn du das hier rausziehst, NVMe-Slots. Du hast einen PCI Express 16er-Slot. Du kannst 96 GB RAM reinmachen. Und übrigens, hier steht ja nichts von ECC-RAM, ne? Non-ECC. Ich bin gestern ins BIOS gegangen und im BIOS steht Enable ECC. Also es könnte sogar sein, dass das Ding ECC-RAM unterstützt, obwohl da steht Non-ECC. Ich habe aber keinen ECC-RAM, um das auszuprobieren. Was kosten aktuell SO oder S0 DIMM ECC? Lass mal kurz gucken. Da bist du wahrscheinlich arm davon. Warte mal. Warte mal, steht das da? Das steht da überhaupt nicht, Ecos. Wie kommst du da drauf? Ach, die CPU hat keinen ECC-Support. Sadke. Warum steht das dann im BIOS drin? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Oder meinen die damit dieses ECC Lite, was alle DDR5 RAMs haben? Frag mich jetzt nicht, wie es heißt. Das könnte natürlich sein. Okay, ja dann, wenn die CPU kein ECC kann, dann ist das, geht das nicht. Aber es interessiert mich trotzdem, was es kostet. Hat mal hier Arbeitsspeicher. DDR5, SO, warum gibt es da nur 2? Hä? Okay, whatever.
Alter, ist das teuer. 128 Gigs hier bei 140 Euro. Okay, Preis pro Gig. Gucken wir mal, Preis pro Gig. Das ist das günstigste Preis pro Gigabyte. Boah. Okay, 48 Gig. 48 Gig, 342. Das ist trotzdem teuer as fuck, Alter. Gut, dass ich noch mein 32 Gig-Kit hier hatte. Sonst wäre ich ja arm geworden. Guck mal, 295, 739, ach du Scheiße, Alter, ist das teuer.
Kann das sein, dass die das einfach nicht mehr loswerden gerade? Boah, ey, Leute, wenn das wirklich, wenn es das hier wirklich gegeben hätte, sofort zugeschlagen, ey. Was, ECC-Unterstützung? Nein? Du meinst bei der CPU? War mal Non-ECC? Ach so! Weil ich... Ach, ich hab nach ECC... Ich hab nicht ECC gefiltert, ne? Was... Ich brauch Sideband-ECC, richtig? On-Die-ECC bringt ja nix. Sideband-ECC... Das gibt's im Endeffekt so gut wie gar nichts zu kaufen, oder? 16. Moment, was? Was kostet das mittlerweile? Ach du Scheiße!
Ich habe nach dem teuersten gesucht. Ah, okay. Verkehr drum. Aber lieferbar, lieferbar. Lieferbar. Aber trotzdem. Von 156 auf 720. Alter Scheiße, ist das teuer. WTF. Das ist ja brutal. Deswegen 96 GB RAM bei Minisforum kosten 1600. Ein 48 GB kostet 800, wenn du den RAM verkaufst. Hast. Ja, Moment, die verkaufen das ja nicht mehr mit RAM drinne. Pass mal auf, das gibt's nicht mehr mit RAM drinne, ne? Luft. Guck, gibt's nicht mehr mit RAM. Bei Amazon? Ja, wirklich? Guck mal. Hier gibt es alles nicht. Okay. N5, nass. Pro. Mit. Ist jetzt der RAM dabei? Mit 96 GB RAM. ECC. Ja, Moment. Ja, Moment. Da habe ich ja wirklich das NAS fast umsonst, wenn ich den RAM ausbaue. Wait a minute. Sekunde. Das sind 32 Gig. Mal 3? Ich hab das NAS umsonst? Ich krieg das NAS umsonst? Also wenn ich jemanden finde, der das abnimmt, wird der nicht funktionieren. Aber theoretisch kriegst du das NAS umsonst. Vom RAM-Preis her.
Was ist denn hier der Unterschied dazwischen? Chat? Das ist doch dreimal das gleiche, oder? Ist das hier mit RAM? Ich check gerade nicht, was der Unterschied ist zwischen den Dingern. Chat, kennt irgendjemand den Unterschied zwischen den? Ach hier, okay. Hier sind 16 Gramm dabei. Derzeit nicht auf Lager. Okay, whatever. Also das hier ist das gleiche. Also 16 Gigs nicht auf Lager. Ja, man kriegt das für 540 bei denen auf der Seite. Also preis-leistungsmäßig ist das auch ein super NAS. Aber ECC-RAM, meine Güte. Warum ist der denn, also ich meine, ich weiß ja, dass RAM teuer geworden ist, aber warum ist denn ECC-RAM so extrem noch teuer geworden? Ich meine, wir sind von 150 Euro auf 700 Euro rauf. Knappheit bis 2028, ja, gute Nacht, ey. Es gibt kaum Hersteller. Aber krass, ey. Puh. Echt teuer. Was ist denn ein IPO? Börsengang? Und warum wird... Du meinst, dann wird es teurer oder billiger? Und was hat das damit zu tun? Ah, das ist quasi sowas wie Emission bei uns auf Deutsch. Dann wird's billiger, aha. Was? Aber ECC-RAM, das ist ja Wahnsinn, ey. So. Okay, lass uns mal gucken, ob es irgendwelche Videos gibt, die wir uns zu Gemüte führen können. Hättet ihr den Job erraten? Okay.
Du verdienst 85.000 Euro Jahresbrutto. Würdest du dafür fast nur im Büro arbeiten?
Ja.
Warum nicht?
Hältst du es aus, nie mit Freunden oder Familie über deine Arbeit zu reden?
Ja, eigentlich schon.
Okay. Keine Ahnung, juckt mich nicht. Morphin macht immer gute Videos. Was haben wir denn hier zu bieten? Oh, wo wir gerade beim Thema sind. How I set up Windows for Minimal Bloat. Nee, das gucken wir jetzt nicht. Da rege ich mich wieder auf. Rechenzentrum Frankfurt. Was ist das? Das wurde vorhin empfohlen. Keine Ahnung, ob taugt das? Managed WordPress. Alter. Aber die schönen... Mittlerweile... Ich bin ja selten im Rechenzentrum. Mittlerweile bringe ich oft Dell und HP durcheinander. Aber von der Farbe her... Dell? Chat, was meint ihr? Dell-Server? Die alten HP-Dinger, die hatten auch so eine rötliche Farbe. Da Was denn? Oder das ist vielleicht Super Micro oder HP? Okay, komm, das gucken wir jetzt. Wenn das in... Ups. Wenn das in Frankfurt ist, vielleicht war ich da sogar schon mal. Mal gucken. Okay. Also, Chat sagt, ich habe eine Theorie, wieso der ECC-RAM mehr gestiegen ist. In der RAM-Krise verzichten die meisten Gamer und Normal-User auf den RAM-Kauf. Unternehmen kaufen oft den hohen Preis, was denn... Vielleicht, ja. Hast du lüfterlose NAS, die du empfehlen kannst? Warum lüfterlos? Ganz ehrlich, lüfterlos ist eigentlich immer Pains Champ. Besser langsam laufende Lüfter als gar keine Lüfter. Und noch viel weniger Probleme mit. Wenn du Lüfter leise stellst und langsam laufen lässt, hörst du den nicht, auch im Wohnzimmer nicht. Aber auf jeden Fall besser als lüfterlos. Ich habe übrigens gestern noch ein bisschen im BIOS rumgefuddelt von meinem NAS. Und das ist so gut wie unhörbar, wenn du die Lüfter runterregelst im BIOS. Ja, deswegen würde ich fürs Wohnzimmer auch keine Platten einbauen, sondern SSDs. Es sei denn, man braucht wirklich richtig viel Speicher. Ja, dann kommt man Platten nicht vorbei. Moin. Also, ich habe die Lüfter gestern ein bisschen runtergeregelt, testweise. Das war nahezu unhörbar. Ja, immer noch besser als lüfterlos. Für lüfterlos halte ich nichts. So, gucken wir mal. Rechenzentrum Frankfurt. Okay, also Chat, was ist es? Sieht tatsächlich ein bisschen custom aus. Das könnten. Von der Farbe würde ich sagen, das ist HP, aber man sieht es ja, sieht's nicht.
Hey, mein Name ist Markus und heute sind wir hier Markus. In Frankfurt an einem unserer Rechenzentrumsstand.
Ist das?
Orte und unser Betreiber vor Ort für.
Ist das in Eschborn?
Hier in Frankfurt an einem unserer Rechenzentrumsstand.
Ist das in Eschborn?
Orte. Und unser Betreiber vor Ort führt uns heute hier rund und ihr könnt alle zuschauen. Los geht's!
Hallo, ich bin der Michael Schinzel, Geschäftsführer von der IP Projects und wir betreiben
an vier Rechenzentren. Wir gucken jetzt mal. Wir stalken die jetzt mal kurz ein bisschen. Ich bin interessiert, welchem Standort das ist. Wie heißen die IP Projects? IP Projects? Frankfurt Standorte. Ist bei NTT Eschborn, dann lag ich doch, also wenn das wirklich so ist, dann lag ich doch gar nicht so falsch, oder? Stimmt das, was die da schreiben? Wo ist die Lindley-Straße? Nee, das ist... Ach, hier! Ist das Frankfurt... Das ist Frankfurt-Ost! Hier vorne ist die Hanauer Landstraße? Ja, Moment! Hier ist doch auch der Dezix irgendwo. Hanauer Landstraße. Wobei der ein bisschen weiter unten ist, glaube ich. Der müsst hier irgendwie so sein, glaube ich, hä? Irgendwo hier so. Vermutlich. Interessant. Nun gut. So, haben sie genug gestalkt, weiter geht's.
Rechenzentrum Standort und Serversysteme für unsere Kunden.
Wupp, 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 wupp. Also es ist im Endeffekt ein Werbevideo, ne?
Also,
Jeder Server hat so eine eigene Beschriftung. Da identifizieren die Mitarbeiter, wo sich der Server befindet.
Also es ist muss man klar sein, das ist ein Werbevideo letztendlich unterm Strich, wie toll sie sind. Übrigens, Leute, ich wollte schon immer mal Managed WordPress in meinem Stream installieren. Also falls ihr mal einen Sponsored Stream machen wollt, jetzt jemand zuguckt, also ich kann mich kaum zusammenreißen. Chat, ihr wollt doch mich bestimmt auch schon immer Managed WordPress installieren sehen, oder? Ich war noch nie in einer Wüste.
Und jeder Server ist mit Hotplug-SSDs ausgestattet. Hier siehst du auch die Seriennummern bei den jeweiligen Servern.
Heißt es nicht eigentlich Hotswap? Oder ist das egal? Ich bin pingeliger als der Papst, ey.
...beschriftet sind, damit man eben im Austauschfall die Festplatten eindeutig identifizieren kann. Du hast hier drüben Status-LEDs, wenn irgendwas kaputt geht oder irgendein Netzteil ausfällt, hinten siehst du das dann hier vorne auch.
Ja.
Und jeder Server ist eben über zwei Stromfeeds angebunden und hat immer jeweils zwei Netzwerkanschlüsse. Und das ist immer so dieses AB-Prinzip, was wir hier leben. So, also, hier haben wir die Rückseite. Sieht ein bisschen wüst aus bei dem
Rack. Naja, also ganz im Ernst, das habe ich schon deutlich schlimmer gesehen. Das ist nicht so ordentlich, wie man das in manch anderen Werbevideos sieht, aber das geht schon klar. Das geht doch deutlich schlimmer. Also wir hatten früher eine Netzwerkwand, dort, wo die ganzen Patch-Panels oben rauskommen und so, kamen und so, da konnte man die Tür nicht mehr zumachen vom Schrank. Weil die Leute Angst hatten, gegen die Tür zu drücken, also die Kabel waren zu groß, du musstest gegen die Tür drücken, dass die Kabel reingehen wieder in den Schrank. Und da hat sich keiner mehr getraut, die Tür zuzumachen, weil er nicht so sehr gegen die Kabel drücken wollten. Custom Builds. Du könntest wirklich recht haben, weil sonst hättest du eine Blende. Ja.
Wenn du mit richtiger Pleite haben.
Okay.
Deswegen haben wir quasi keine vernünftige Halterung für die Stromkabel an der Rückseite.
Okay.
Deswegen sieht das halt ein bisschen düster und unorganisierter aus, aber
ach, das geht schon.
Ist tatsächlich so.
Da habe ich schon deutlich Schlimmeres gesehen.
Man hier ganz still. Halt, wir haben hier eindeutige Kabelbeschriftungen auf den Glasfaserkabeln und auf den RJ45-Kabeln. Das bedeutet, wir wissen genau, welches Kabel an welchem
Switch. Da wird der Labeler ausgepackt.
Oben, wie verdrahtet ist. Und wenn irgendwo ein Defekt ist oder irgendwas, dann können wir anhand der Kabelbezeichnungen immer die Ports auch zuordnen von dem Switch. Und dann so ist es hier organisiert. Ja. Und das hier sind Kabel, die direkt vor zum Netzwerkrack gehen. Also okay. Diese Kabel hier.
Das ist direkt anbieten.
Zentral an das Netzwerkrack vorne, und das sieht man, das sind diese OM4-Kabel, die man vorne sieht.
Genau.
Okay. Das sind die 10 Gigabit per Kabel, Glasfaser. Und Kupfer, jeweils parallel. Und Kupfer für IPMI und für die Server, die halt kein 10G brauchen und dergleichen.
Ja.
Also IPMI ist so Managed Interface.
Okay, also für die Zuschauer, ich fasse nochmal zusammen. Michael hat es gerade erklärt. Jedes Kabel ist beschriftet. Sie wissen genau, wenn irgendwo ein Problem ist, wo sie reingreifen müssen, ist das. Weil du willst ja auf jeden Fall irgendwelche Experten haben, die sagen, ja, die sollen nicht durchhängen, die Kabel. Aber das ist ja nicht schlimm.
Nein.
Who cares? Das ist vollkommen egal,
Das ist nicht schlimm. Das ist überhaupt nicht schlimm. Es ist halt einfach der Breite des Racks geschuldet.
Das ist dann eher, wenn du es auf Reddit postest, dass dann irgendwelche Wichtigtour auf Reddit kommen und dann so Dinger schreiben wie, ich wäre schon längst gefeuert worden, würde mein Rack so aussehen oder sowas, ja. Die ganzen Dummschwätze auf Reddit. Aber das ist vollkommen fein, ordentlich und passt alles.
Eine Gradentscheidung, möchte ich mehr Racks in eine Colocation-Fläche unterbringen oder weniger Racks dafür schöner verkabeln, ist dann die Frage, was möchte man dann am Ende bezahlen. Also hier sehen wir unser Ersatzteillager in unserem R-Cage. Hier haben wir für jede SSD, die wir einsetzen, für jedes Mainboard, was wir einsetzen, immer ein passendes Ersatzteil auf Lager, damit wir möglichst schnell und effizient bei einem Defekt von einem Server einen Austausch machen können, oder? Das heißt, insgesamt haben wir...
Was auch ganz praktisch ist, wenn man sowas hat, so einen Technikraum, wo man sich reinsetzen kann mit einem KVM-Switch, also, dass man dann anschließt erst und dann routet das hinter und man hat da einen Platz sitzen, weil mitten im Rechenzentrum kann ich euch sagen, aus Erfahrung, ich habe da schon stundenlang im Rechenzentrum gehockt, es ist echt nervig. Nach so 2 Stunden reicht's dir eigentlich. Das ist nicht nur die Luft, das ist vor allem auch der Krach. das sackt. Ja? Natürlich kann man sich draußen diese Ohrschützer aufziehen und dann mit seinem klassischen Wagen sich hinter den Server stöpseln. Aber wenn es einen Technikraum gibt, wo es einfach ein bisschen leiser ist und du in Ruhe was machen kannst, ist deutlich angenehmer.
Ungefähr 100.000 Euro an Ersatzteilen lagern über alle Standorte hinweg, damit wir immer für jeden Server das passende Ersatzteil auf Lager haben, zu einem schnellen Austausch.
Sehr gut organisiert, super.
Ja. Wie ist das in einem Falle eines Ausfalls von zum Beispiel Hardware, was weiß ich, fällt ein Netzteil aus? Wie schnell könnt ihr eingreifen?
Normalerweise, wenn es zu den Geschäftszeiten ist, innerhalb von einer Viertel bis halben Stunde. Wir haben immer zwei Techniker am Campus, dauerhaft vor Ort, die dann bei Störungen schnell reagieren können.
Ich würde das echt gerne auch mal wieder machen. Turnschuh-Admin, bisschen im Rechenzentrum rumbasteln. Ich hab schon ewig nichts mehr gemacht. Weißt du, wie ich früher mit den CDs rüber bin und Red Hat, boah, was wird denn das gewesen sein? Red Hat 5 oder so installiert hab. Ich weiß noch damals, es waren irgendwie 4 CDs oder 4 DVDs und damals haben sie sich überlegt, die Datenbankleute wollten eine Red Hat Vollinstallation haben. Vollinstallation. Das heißt, wenn du dich dann mit dem Monitor an die Datenbankserver gestopselt hast, hast du auf einmal einen GNOME-Desktop. Die wollten wirklich Vollinstallation. Du musstest dem Installer alles anhaken. Nicht, dass doch irgendwas fehlt oder so. Kannst du dann nicht in deinem Unternehmen ein Praktikum machen? Das Ding ist, bei uns ist keiner so oft im Rechenzentrum. Da ist vieles auch outsourced. Ich weiß gar nicht, wer von uns da was macht, großartig. Aber das ist eine gute Idee.
Den Austausch durchführen können. Wenn es am Wochenende ist, haben wir eine Bereitschaft. Die muss dann erst hinfahren, da kann das natürlich ein bisschen länger dauern. Aber wir sagen immer so, meistens maximal eine Stunde, maximal zwei Stunden. Das ist so die Regelzeit, die wir dann für den Austausch benötigen. Ja. Hier, Markus, siehst du unser Out-of-Band-Management. Das bedeutet, jeder Switch von uns ist mit einem Out-of-Band-Konsolenkabel verbunden und auch mit einem Out-of-Band-Management. Das Ganze läuft komplett autark, unabhängig von unserer sonstigen Netzwerkinfrastruktur und hat den Vorteil, dass wenn wir etwas verkonfigurieren oder irgendwas ausfällt, dass wir bis auf Konsole remote auf die Switche zugreifen können, um dann zu sehen, was ist das Problem oder die Fehlkonfiguration rückgängig zu machen.
Doch, ist bei uns auch so. Es kommt auch kaum einer rein. Ich war nur einmal bei uns im Rechenzentrum in einem von den kleineren hier, also quasi vor Ort. Und da durfte ich ja auch nicht alleine rein. Da musste mich jemand mitnehmen und so.
Das sind dann so die Kernfeatures vom Netzwerk, was wir auch komplett so durchziehen über alle Standorte.
Okay, also für mich als Laie, ihr müsst praktisch in einem Fehlerfall nie vor Ort sein oder fahren. Ihr könnt es immer von Remote machen.
Genau. Okay, wir können schauen.
Außer, es ist halt was kaputt. Da kannst du halt mit Remote-Management nicht machen. Leute, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Wo ich noch die Ausbildung gemacht habe, war das. Das ist schon eine ganze Weile her, könnt ihr euch vorstellen. Meine erste Wartungsarbeit in Frankfurt im Rechenzentrum nachts. Firewall-Upgrade war das. Das lief damals noch so, das ist eigentlich super, super, super abenteuerlich. Du musstest. Also, das waren Firewalls, das war ein 1HE-IBM-Server mit CF-Karten drinnen noch. Kennt die Dinger noch jemand? CF-Karten. Quasi die Vorgänger von SD-Karten. Oh, hier, diese Teile hier. Compact-Flash-Karten. Da waren CF-Karten drinnen in diesen Servern. Und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, in welcher Reihenfolge das war. Also muss es die Server. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir das gemacht haben. Ich glaube, das ging so. Du musstest die jeweilige Firewall runterfahren. Das ging, war hochverfügbar aufgebaut, also du konntest dann die IP schwenken. Firewall runterfahren. Die CF-Karten wurden vorbereitet. Du hast die alte CF-Karte rausgemacht, die neue CF-Karte reingemacht, Server wieder hochgefahren. Ich glaube, so war das. Ja. Und wenn du bei diesen Firewalls was editieren wolltest, im laufenden Betrieb an irgendeiner Config was ändern, musstest du die Compact-Flash-Karte auch erstmal Read-Write mounten und dann wieder Read-Only. Naja, zumindest, es war relativ sicher, so man musste aufmachen. So, und da habe ich es geschafft. Ich bin am Rack vorbeigelaufen, als wir schon mehr oder weniger fertig waren. Wir waren zu zweit nachts. Und da bin ich mit meiner Jacke an irgendeinem Kabel hängen geblieben und habe das Modul aus dem Switch gerissen. Und ich habe mir damals nichts da... Naja, doch, ich habe mir schon was dabei gedacht. Aber ich habe gehofft, es macht nichts. Ich habe das dann einfach wieder reingesteckt, das Modul, und bin weitergelaufen. Und habe gehofft, hoffentlich ruft jetzt keiner an und sagt, es ist was kaputt. Kam aber nie was. Hat nie jemand erfahren. Nichts passiert. War anscheinend hochverfügbar genug. So, gucken wir weiter.
Netzteilaustausch ist genau, vor Ort oder wenn es wirklich eine großflächige Netzwerkstörung gibt, ne, die vielleicht nicht mal in eurer Hand liegt.
Ja, genau, okay. So ist das. Ja.
Alles
ja.
andere könnt ihr machen, genau. Weil ihr hier angebunden seid.
Okay. Genau, richtig, ja.
Wie das hier alles so ankommt. Wir haben immer bei unseren Co-Location-Flächen immer, ich sag mal, in 10er Rack rein oder in 7er Rack rein immer ein zentrales Netzwerk-Rack. Also das hier ist quasi unser ein zentrales Netzwerk-Rack.
Aha.
Und von diesem...
Also, Ich hab's bei uns früher gesehen, da war es so, es gab, also wenn man jetzt mal an eines der größeren Sachen da denkt, also größer, also ungefähr auch so groß wie hier, ja, also jetzt nicht irgendwie riesig groß gewesen, da war das so, es gab immer oben im Rack gab's einen Switch oder zwei. Und das ging dann vor auf ein paar Racks, das war quasi so eine extra... So extra Würfel im Endeffekt, da standen sich so ein paar Racks gegenüber. Und da kam das dann alles raus und da waren dann auch die ganzen Netzwerksachen drin, irgendwelche Core-Switches und auch dort, wo dann das Internet rauskam.
Zentralen Netzwerk-Rack aus, verbinden wir die Glasfaserverbindungen zu den Top-of-Rack-Switchen, also diese RJ45. Kabel, die man hier dann in den Racks sieht, werden alle von hier über Glasfaser von den Core-Switchen verbunden oder auch Direktverkabelung von den 10 Gigabit Netzwerkkarten. Also das kommt alles von diesem zentralen Rack, geht über die Trassierungen immer Chef, nach.
Die sagen ja, sie haben 10 Gigabit Netzwerkkarten. Ob die auch schon mal eine Netzwerkkarte selbst geflasht haben und versucht haben, PXE-Boot zu aktivieren? Ich gehe davon aus, die haben aber etwas modernere und bessere 10-Gig-Netzwerkkarten als ich. Und haben keine Probleme damit.
Den Links- und Rechtsprinzip, also Switch 1 ist links, Moin. Switch 2 ist rechts, kommt das dann hier über die Kassen bei den jeweiligen Racks an. Und genauso ist das auch bei den Top-of-Rack-Switchen. Also man sieht hier auch
Hat's
bei den
Top-of-Rack-Switchen immer wieder. Teilweise. SAIOV konnte ich aktivieren mit Custom INI-File und Custom Firmware dann geflasht. PXE-Boot und UEFI-Boot, damit, das habe ich nicht hingekriegt. Ich habe gestern noch Offstream IPXE geflasht. UEFI IPXE ROM. Hat aber nichts gebracht, kann trotzdem nichts PXE booten. Stimmt, was kosten eigentlich aktuell? Ich habe ja vorhin geguckt auf eBay. Nach X520, aber wie sieht's denn mit X? Sind auch nicht so viel teurer. Ganz ehrlich, kann man sich auch geben. Was ist eigentlich der Unterschied? Die sind älter, ne? Die X520, die sind einfach älter. Man sollte X710 wie die Pest meinen. Aha, warum? Machen wir auf Englisch. Warum sollte man das machen? Classic Reddit-Antwort, ja. Würde ich jetzt auch so sehen. Intel hat einen X520-Treiber. Ja, aber aus Linux wird da nichts entfernt. Aber ich, wie gesagt, ich glaube, ich kaufe mir doch eh keine Netzwerkkarte für das NAS. Ich benutze einfach die Onboard 10 Gig, wenn die halbwegs taucht. Das werden wir heute Mittag rausprobieren.
Wir können hier nochmal eine Tür aufmachen. Wir sehen hier immer das Links-Rechts-Prinzip. Das heißt, links gehen die Kabel weg vom Switch 1, rechts gehen die Kabel weg vom Switch 2. Und das sind dann nochmal farblich getrennte Switcher an Kabel, je nachdem, welcher Switch gerade verkabelt wird.
Okay, genau. Zwecks Ausfallsicherheit muss man sich das eigentlich so überspielen.
Okay, das ich will jetzt mal ChatGPT was entlocken. Ich habe eine Netzwerkkarte mit R87. Die wird nicht unter Proxmox. Ich weiß über gar nicht, ob das so ist, ne? Ich frag nur ChatGPT. Ich will, dass ChatGPT sagt, Classic Proxmox R8127 Problem. Ist das normal? Fragezeichen. Oh. Er sagt nicht, ein Klassiker. Moment, ich will es dem jetzt entlocken hier. Hör auf. Ist das ein Problemklassiker? Ein bekannter Klassiker. Classic. Ja, das habe ich immer so jetzt mehr oder weniger in den Mund gelegt. Ist übrigens Blödsinn. Ich gehe ganz stark davon aus, dass Proxmox die erkennen wird, weil Proxmox hat einen halbwegs aktuellen Kernel und du brauchst einen Kernel ab Version 6.5.10 oder so. 6.5 oder 6.15. Und Proxmox hat 6.17 für die Netzwerkkarte.
Gesamte Rechenzentrum, jedes Rack, jeder Server.
Ja, Moment. Die 10 Gig im N5 Pro ist eine Aquantic. Die 10 Gig im N5 R ist eine Realtek.
Aber ist immer redundant ausgelegt. Hier am Campus, das hast du eben schon gesagt, da kommen zwei Stromtrassen getrennt voneinander an.
Genau.
Das Netzwerk ist redundant, es kommt hier mehrfach Glasfaser an.
Ja, okay, bla bla bla, weiter.
Ja, so ist das hier aufgebaut, genau.
Okay.
Wupp. Also ich finde, die Racks sind vollkommen in Ordnung und ordentlich. Bei mir wird es viel schlimmer aussehen.
Also Markus, hier sieht es leider etwas wüster aus als in unseren anderen Cages.
Okay.
Der Hintergrund ist, dass wir unsere Server auch...
Chat, hatte von euch jemand schon mal die Ehre, einen Plate Center einbauen zu... Wobei, die Story habe ich schon 500 Mal erzählt, vergesst.
Teilweise selber bauen und wir natürlich auch im Rechenzentrum dann Fläche brauchen, wo wir die Server assemblieren können, wo die Server
zusammengebaut
werden, getestet werden. Und wir sind jetzt quasi in unserem zweiten Cage am Standort NTT und hier ist so ein bisschen unsere Werkstatt mit Arbeitstischen und
das 5-Tonnen-Plate-Center. Naja, fast, also gefühlt 5 Tonnen.
Können wir uns auch mal hier drüben die Servergehäuser ein bisschen anschauen. Also das sind quasi Server, die wir wiederverwerten.
Das Mikrofon, das heißt, von dem übersteuert ein bisschen.
Wir schauen, dass wir eben keine fertigen Systeme von HP oder von Dell kaufen, sondern wir schauen, dass wir
Supermicro-Gehäuse
oder halt
Supermicro. Chat, ich lag gar nicht so falsch mit Supermicro vorhin, oder?
Kaufen, wo wir einbauen können, was wir möchten. Und wenn dann das Alter erreicht ist und wir sagen, es rentiert sich nicht mehr, die Server weiter zu vermieten, dann nehmen wir meistens die Mainboards und die ganzen Komponenten raus, aber verwerten die Gehäuse wieder.
Ja. Super. Macht ja durchaus Sinn. Ich meine, man darf nicht vergessen, Hetzner kann ja unter anderem auch nur so günstig sein, weil die halt, nennen wir es mal, ja, Consumer-Hardware kann man eigentlich sagen, quasi bis zum Maximum laufen lassen, was ihre Hardware angeht. Ich glaube, die haben auch ein bisschen teurer normale Server-Hardware. Aber ansonsten, wir haben ja schon mal ein Video geguckt, wie es bei Hetzner aussieht. Das sind irgendwelche 0815 Mainboards mit 0815 CPUs. Und das ist halt günstig, hat auch genug Wumms. Wenn da mal ab und zu was verreckt, ist nicht so wild. Und das wird dann laufen lassen, bis es schmilzt quasi. Bis es sich selbst zersetzt hat.
Ein bisschen mehr Nachhaltigkeitsgedanke, ja. Bevor wir die ganzen Server wegschmeißen, entsorgen. Lieber Gehäuse, was noch Gutes wiederverwenden und dann erneuern, dass es sich wieder rentiert, die auch zu vermieten. Ja?
Finde ich wirklich einen guten Ansatz, dass ihr das so macht. Ja. mich natürlich interessiert, ihr betreibt ja an 4 Standorten in Frankfurt eigene Serverlandschaften. Warum habt ihr euch genau für diesen Standort
entschieden? Ja, okay, Frankfurt, das ist jetzt Werbung. Das ist jetzt Werbung, das muss man sich angucken.
Wir haben uns damals für den Standort Frankfurt entschieden, weil hier so das Datendrehkreuz ist.
Ach so, Standort Frankfurt. Ich dachte für diesen Anbieter da, wo sie ihren Kram haben. Da.
Deutschland. Das heißt,
ja, das
jeder, egal wo in Deutschland, verbindet sich nach Frankfurt.
Das stimmt, das
und
ist so.
Getrieben durch die Banken, die hier ansässig sind, hat man hier eine sehr gute Internetkonnektivität. Ja.
Man, hat Köln ist auch gut, habe ich mir sagen lassen. Ich war noch nie in einem Rechenzentrum in Köln. Aber Frankfurt ist der D6. D6 hat ja mehrere Standorte, aber das ist der Main-Internet-Knotenpunkt in Europa ist in Frankfurt. Ja, und das ist wohl so. Ja, gute Connection hast du in Frankfurt.
Kommt Frankfurt
außer du bist die Telekom und hast keinen Bock, dich mit Cloudflare zu einigen.
Glaube ich auch so als Ballungsregion aller Anbindungen in Deutschland. Daher, weil hier die Banken so angesiedelt sind oder woher kam das, dass das eigentlich gefühlt der Knotenpunkt...
Nürnberg, Nürnberg ist Hetzner, ist in Nürnberg. Warte mal, Hetzner ist, wie heißt das? Nürnberg und Falkenbach oder so? Ja, wir haben 2 Standorte. Falkenstein. Habe ich noch nie von gehört vorher.
Internet in Deutschland in Frankfurt ist.
Genau, das kommt getrieben durch die Banken und durch die Börsen, die hier ansässig sind, durch den Handel an den Börsen. Alle brauchen eine kurze Latenz zu den Börsen, um ihren Echtzeithandel zu betreiben. Und ja, die ganze Internetbranche hier in Frankfurt ist quasi mit hauptsächlich getrieben durch die Bankenwirtschaft. Und daher kommt diese historische Konnektivität.
Okay. Thema Konnektivität, vielleicht kannst du mal ein bisschen was erzählen, was auch den Standort Frankfurt, insbesondere hier bei NTT, ist ja doch ein großer Rechenzentrumstandort, würde ich jetzt mal so behaupten, was okay, den ausmacht in puncto Konnektivität, Strom, Internetanbindung.
Das skippen wir jetzt. Gerne.
Also beim Thema
Moment, ich dachte, wir sehen noch ein bisschen was vom Rechenzentrum. WTF? Das war aber wenig.
Wir haben ja auch eigene.
Okay, es ist halt, was ich gesagt habe, es ist halt ein Werbevideo, ne? Was ist denn das hier? No fucking way. Microsoft, Windows 11 Notepad. Moment, was? Notepad? Seit wann versteht Notepad Markdown? Kann Notepad Markdown? Notepad hat doch keinen Markdown. Hier. Wie soll das funktionieren? Moment. Mir fällt jetzt gerade zum ersten Mal auf. Moment. Seit wann gibt's denn hier oben dieses Menü? Moment, seit wann kann Notepad denn Formatierung? Was ist das denn? Ja gut, dass es diesen hässlichen Copilot-Button gibt, das weiß ich. Seit wann kann das denn? Und das ist dann unter der Haube Markdown, oder was? Gibt es irgendjemand, der das wirklich haben wollte in Notepad? Weil wenn ich einen Editor haben will, der Markdown und alles mögliche, da installiere ich mal Visual Studio Code. Ich benutze ja Notepad eh nicht. Ich benutze Notepad nur hier, um sowas mal kurz reinzuschreiben hier, gleich da oder sowas. Notepad kann Markdown. Ich lecke wohl eindeutig Critical Information, würde den ich auch sagen. Das war mir neu. So. Und jetzt kann wohl irgendwelche Sachen im Hintergrund ausgeführt werden in Notepad. Geil. Nee, das stimmt wohl. Da habt ihr recht. in der Regel will eigentlich keiner das, was aktuell so passiert in Windows, die Leute. Ich meine, gestern habe ich mich ja auch übertrieben aufgeregt. Markdown. Tatsächlich. Und jetzt? Hä? Was habe ich jetzt, was habe ich jetzt gemacht? Syntax. Markdown. Hä? Und was genau macht das jetzt? Schrott, Alter, das braucht doch keine Sau. Die Wurst einstellen dann auch formatet. Ach so. Und da, ich dachte, der highlightet das dann auch irgendwie oder sowas. Das ist dann nicht nur irgendwie ein sinnloses Feature, was keiner haben wollte, sondern auch noch schlecht. Gut, wen wundert's? Wen wundert's bei Microsoft? Gucken wir mal.
Windows 11 Notepad Flaw lets files execute silently via markdown links. Now, while this headline is hilarious, and while the bug is very simple, I want to dive into some of like the FUD that's kind of floating around on Twitter and Reddit about this bug. I think this bug is actually way less impressive and
muss
way less hilarious.
Muss ich mir jetzt Gedanken machen, wenn ich die Textdatei öffne in Notepad, dass ich mir irgendwas einfange oder wie?
Freaking it out to be, but I do want to highlight kind Microsoft, of this feature bloat issue running into with simple utilities, especially in Windows. Maybe we can talk about ways to get around that in the future. And also, the sponsor of today's video is ThreatLocker, and that matters a lot for kind of like the zero trust issue that this presents in the video. Microsoft has fixed a remote code execution vulnerability in Windows 11 Notepad that allowed attackers to execute local or remote programs.
Okay, heißt, wenn ich das falsche Textdatei Notepad öffne, habe ich jetzt irgendeinen Scheiß oder was? Wahrscheinlich läuft das dann auch noch mit Adminrechten direkt, weil Microsoft.
By tricking users into clicking specifically crafted markdown links without displaying any Windows.
Moment. Markdown links in einem Dokument, was ich in Notepad geöffnet habe, oder Markdown links irgendwo, was dann diese Notepad-Sache exploitet?
Security warnings. Now, this is actually true. I have a POC that I'll go here and show in a second. But for a long time, guys, if you're not aware, right, Notepad used to be this utility that was very simple. It was a dumb utility where you put text into it, and that was literally it.
Yeah.
With the removal of WordPad, which was the rich text format editor that Windows had for a long time, with the removal of that, they had to kind of add some new features to Notepad to allow it to render or edit different text editor types, right? So one of the text types is Markdown. If you're not sure how Markdown works.
Ich verstehe übrigens auch nicht, warum WordPad removed wurde. Ich meine, ich war kein WordPad, großer WordPad-User oder so. Aber warum? Es war doch so perfectly fine dafür. Ich verstehe eh nicht, warum es nicht eine Word-Version mit Windows zusammen gibt. Irgendwas, was ein bisschen abgespeckt ist. Aber gut, Microsoft Logik muss man nicht verstehen.
Markdown is this really neat format that allows you to represent formatted text.
Aber die haben WordPad bestimmt nicht removed, weil es Trash war. Weil wenn Trash removed werden würde aus Windows, dann wären 80% von Windows weg.
Text. You basically say, hey, here in the unrendered version, we're going to have a heading of level 1, and we can say that that means that it's this big, right? And so when you render it, it'll show this instead of this. It allows you to transport Word-like files without Word-like sizes. It's a very cool format. Now, the issue, obviously, like anything, is if you allow an external resource to be inside of that file, like a link, for example, or an image, you know, if that link goes to a place that is potentially unsanitized, it may lead to bigger issues, right? And so the vulnerability supposedly, and again, there isn't any like Microsoft resource confirming this, but what I'm reading from POX online is that the remote code execution flaw basically is there is an unhandled file URI that you can use that if you click on the link that contains a file URI, it will reach out and run that program, right? Now here you're like, oh, it's only running a local command.exe, who cares? Well, if you, for example, were to have a POC like this, we can actually use net.
Okay, kann ich da auch HTTP mitmachen? Irgendwelche random Sachen aus dem Internet?
Network protocols like SMB, for example, to reach out over the network and download these files. So this is actually pretty bad from a attacking perspective, right? If I'm able to convince a user to go here and click for tacos,
wetten,
they have to control.
Wetten, Microsoft hat dieses Ding vibe-coded, dieses Feature. Wollen wir wetten? Ich könnte wetten, Microsoft hat das vibe-coded.
Roll click. Before the update that came out, this pop-up that says the link may be unsafe wouldn't have popped up, right? So, you know, there is a user click involved. So I click on this, but then I do want to highlight, there is a security warning, right? The vulnerability said no security warnings. Well, I'm going to actually run a file that is not signed by Microsoft.
Meine ganz blöde Frage. Warum ist es nicht standardmäßig so, dass einzig und allein Weblinks funktionieren in Markdown? Wer benutzt Markdown-Links für irgendwas anderes außer Links zu Webseiten? Hätte ich einfach sagen können, es gehen nur Links zu Webseiten, fertig? Das wäre doch das Einfachste gewesen. Das ist also ursprünglich schon. Link zu einem Image im Screenshot. Ja gut, wenn du Bilder embeddest da drin, okay. Ja, aber das musst du da nicht anklicken, weil das kann Notepad eh nicht anzeigen. Lokale Dokumente verlinkt doch kein Mensch in Markdown. Ich gehe davon aus, die haben das Vibe-Code und da kam irgendein Shit bei raus.
Trusted Publisher, right? And so as a result, I will get this security warning, but ultimately I can run the file and, you know, this is just me proving that I have execution, right? It's a batch file, but this could be an EXE, Moin. It could be Python, whatever, okay?
Ja, aber das so ist ja nicht, Notepad ist ja nicht Obsidian. Wenn da Weblinks funktionieren würden, standardmäßig wird voll und ganz ausreichen.
Does exist. Now, I want to just highlight that I think the bug is not as impressive as people are making it out to be potentially. Like, you get RCE, but you have to get the user not only to download the file, but then open it as Markdown in Notepad and then to click and run the binary.
Ja, okay, das ist tatsächlich ein bisschen umständlicher, als ich gedacht habe.
This one still pops up. So this is, you know, a little bit of protection. I want to highlight, there's a lot of people talking online about how, like, Copilot being included into this and like Microsoft push for AI is like the reason for this bug. I don't think this bug came out because of AI. Like a bug
Doch.
Like this where
Doch, an ich glaub, das wurde vibe coded.
External resource is not properly sanitized and allows a URI
ja, klar.
To
das kann ein Mensch auch passieren, aber Microsoft hat das bestimmt vibe coded. Das ganze Feature da mit Markdown und allem.
Basically request forgery.
Wisst ihr, was ich mir auch vorstellen kann? Dass unter der Haube Node.js läuft mit irgendeinem Markdown, mit irgendeiner Markdown-Library. Microsoft hat ja mittlerweile ein ganz wildes Sammelsurium. Wusstet ihr, dass das Windows-Startmenü JavaScript ist? Das ist eine React-Anwendung. Das Windows-Startmenü ist eine React-Anwendung. Ist kein Witz. Das ist so. Das ist so, das ist eine React-Anwendung. Also JavaScript-React-Anwendung. Wahrscheinlich die ganze Taskleiste, keine Ahnung, das Startmenü auf jeden Fall. Warum? Ja, das weiß ich auch nicht, warum. Warum kann ich dir nicht beantworten? Weil irgendeiner das vibe-coded hat bei Microsoft. Tierden, ich habe eine Idee, warum das sein könnte. Ich hatte auch mal sowas. Kann das sein, dass dein Desktop sehr voll ist? Sehr viele Icons auf deinem Desktop? Wie das zusammenhängt, weiß ich nicht. Aber ich hatte das auch mal. Da hat mein Startmenü-Button geleckt. Und der Startmenü-Button hat geleckt, weil mein Desktop voller Icons war. Sobald ich die... Probier mal. Nimm die Icons und verschieb die einfach mal in den Ordner auf dem Desktop, sodass sie nicht mehr auf dem Desktop blieben, nur testweise. Und dann klick nochmal in ein Startmenü und guck, ob es jetzt schneller ist. Ich hatte genau das Gleiche. Das war, weil mein Desktop zu voll war. Warum der Füllstand meines Desktops mit Icons irgendwie die Startmenü-Öffnen-Performance beeinflusst? Keine Ahnung, das weiß wahrscheinlich nicht mal Microsoft selbst.
Isn't new, right? That isn't a thing that like has just began to exist because of AI and softification, right? What I do want to highlight though is this wouldn't have occurred if we just left Notepad alone.
Yeah, that's
and decided to not include new features into it, right? To not make it a Markdown renderer, to not add new features to the thing. They put this very well on Hacker News. We've officially reached the logical conclusion of the feature bloat to vulnerability pipeline. For nearly 30 years, Notepad.exe was the gold standard for a dumb utility, which was a simple Win32 backed buffer for strings that did exactly one thing: display text. Exactly. Like, pending literally a vulnerability in the way that Notepad displayed text, which is almost impossible to get wrong.
Moment, Chat. Es gibt ein Problem, dass Geräte nach dem Runterfahren wieder hochfahren. Ach ja, das ist die Geschichte mit Geräte können nicht runtergefahren werden seit ein paar Wochen. Stimmt, habe ich gelesen. Ja, ja. Stimmt, Geräte können nicht mehr ausgeschaltet werden. Das ist so kaputt. Es wird echt Zeit, dass ich auch komplett auf Linux switche, dass ich von meinem Linux und Windows hier Dual-Setup weggehe auf eine Linux-Only, auf ein Linux-Only-Setup. Einzige Problem, was ich habe, sind Games mit Anti-Cheat. Aber vielleicht löst sich das die nächsten Jahre selbst, wenn Windows immer beschissener wird und Linux die einzig sinnige Alternative ist, dass die Leute dann auch sagen, im Zweifelsfall verzichte ich auf Spiele mit Anti-Cheat, mit Kernel-Level-Anti-Cheat. Und dann werden die irgendwann sagen, ja, okay, wir unterstützen das auch, weil die wollen ja ihren Kram verkaufen. Zockst du überhaupt noch? Ab und zu, ja klar. Ich bin aber immer noch im dritten Akt, Expedition 33. Hab ich jetzt schon 2 Wochen immer gespielt. Mir fehlen einfach die Games. Ich habe letztens wieder Half-Life 1 durchgespielt. Random, einfach so. Weil es mir danach war. Also ich kann immer noch Spiele sehr enjoyen, ja, so ist das nicht. Aber es gibt immer weniger Games, die mich ansprechen.
Read the file size correctly. This could never have happened.
Cloud gaming, okay?
Now let's be real. You can't stop 0 days from happening, but one thing you can do is defend against them with today's video sponsor, ThreatLocker. ThreatLocker is old and downloaded and knows the baseline. ThreatLocker will detect technology. Even Sam right here, go check out. Thanks again, ThreatLocker, for this. This is like a very like normal mistake to make. One way that people could have defended.
Ich weiß, dass
sort of
die Dinger ohne Probleme, dass das Sachen sind, die gut unter Linux laufen. Aber ich will ja vielleicht nochmal Battlefield 6 spielen.
Using some sort of ring fencing zero trust technology to basically just say, hey, the Notepad process should never reach out to the internet, right? It should not be able to go out and grab a file or even to leave the computer, right? Like, this doesn't go to the internet. It goes to like,
und,
maybe like a local malicious
store. Problem, was ich habe auf meinem Main-Rechner, ich habe eine Nvidia-Grafikkarte. Ja, der geht unter Linux, aber gibt ja immer wieder Probleme. Ich weiß gar nicht, wie sieht denn die Performance von der 4090 aus unter Linux im Vergleich zu Windows? Vor einem Jahr oder zwei war das so, dass das teilweise noch 50% langsamer war als unter Windows. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile aussieht, ob die ihren Kram auf die Reihe gekriegt haben. Deswegen, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ich Linux auf meinen Main-Rechner installieren. Bezit soll ganz gut sein, ja. Ich habe es noch nie ausprobiert. Ganz ehrlich, es wird wahrscheinlich, Delay ist immer noch da, ja. So, dann klappt das nicht. Zedge. Max, erlaubt Battlefield das, wenn du Unsafe Apps aktiviert hast? Boah, ey, die können mich mal, wenn ich. Ich glaube, es wird darauf rauslaufen, dass ich hier meinen 8-Core AMD Ryzen Mini-PC, wo wir letztens im Stream CacheOS drauf installiert haben, dass ich den öfters verwenden werde, anstatt meine VM. Weil Wayland in der VM werden wir wahrscheinlich nie ordentlich laufen sehen. Und dieser Mini-PC ist gar nicht mal so übel. Wir müssen ein Meme-Tool für Wayland programmieren. Das wird ätzend, wenn ich Linux verwende. Das wird wahrscheinlich gar nicht funktionieren, weil man kann ja nicht so einfach Overlay-Bilder sinnvoll positionieren in Wayland. Da werde ich durchdrehen. Weil ich brauche ja hier mein Krams hier, sonst funzt das ja nicht. Lässt du CacheOS da drauf? Nö, wahrscheinlich schon, ja. Ey, was würde ich hier ohne ein paar Overlay-Bildchen machen? Ja, Ganz ehrlich, mein Setup finde ich wunderbar, wie es aktuell ist. Ich bin sehr glücklich mit meinem Linux-Windows hier Dual-Setup. Das Problem ist nur, dass X immer weiter ausgefaced wird und Wayland nie ordentlich in der VM läuft. Das ist halt der Sack. Schade, dass es keinen GPU- oder PCI-Path-Through unter VMware unter Windows oder der Hyper-V unter Windows 11 gibt. Wobei, das wird es auch nicht lösen. Overlay in OBS, das bringt ja nichts. Ich will ja die Sachen selber sehen. Und außerdem habe ich nicht nur Overlay-Bildchen, sondern auch sowas hier.
Monka W.
Vibe coden lassen. Oh ja, da kommt schon was ganz Tolles raus. Versuch doch eine Avalonia-Portierung. Ich könnte mir vorstellen, das funktioniert unter Wayland nicht gescheit. Mit diesen Bildern, Overlayen und so. Hat bei VirtualBox nicht mal Pass-Through funktioniert. Nur unter Linux, nie unter Windows.
Guck.
Ups, BTF. Gibt's nicht. Gibt es nicht, nur Windows. Avalonia ging, ja, aber die Frage ist, ob du transparente Overlays positionieren kannst, wo du willst und sowas. Das geht nicht unter Windows. Leider. Geht nicht unter Windows. Sackt halt, ne? Wenn PCI Pass-Through unter VirtualBox oder Windows funktionieren würde, wäre mega nice. Das wäre praktisch.
But, you know, if you deny the Notepad process access to the network stack, this can't happen. Well, the issue that arises is now because Copilot exists on this computer and it has to make a call to Microsoft's like SSO to log in and like give you access to Copilot, because that is a thing, it is now normal for notepad.exe potentially to reach out and touch the internet. We've created this weird feature bloat where because we have bloated so many features into software, we are now unsure of like what privileges a process should have. Like previously, if
ja, I... früher konntest du sagen, Moment, Notepad will mit dem Internet kommunizieren, irgendwas stimmt da nicht. Heute, tja, weißt du nicht. Vielleicht ist es auch ein komischer AI-API-Request.
Migrated a DLL into a Notepad process and ran malware in the process, right? If you see notepad.exe making network connections,
genau.
You're hacked, right? That is just how it is. But now we have this weird issue where it's like, okay, but like Notepad has Copilot and like maybe the Copilot DLL has sockets that connect to the internet. Like it's just this weird inclusion of features that like make it very hard to reason about what matters. From a defender standpoint, as we add new parsers and new features into these tools, it becomes very hard to limit the amount of privilege we give to these things because they are expected to do everything, right? And the question, by the way, I'm sure you're all asking, you know, would Rust have fixed this? Actually, no. Again, nee. I don't know how this is integrated. I don't know. Like,
das hat doch mit Rust jetzt nichts zu tun. Die Leute dann immer auf Reddit gleich, mit Rust wäre das nicht passiert. Ja, ja. Da kann Rust jetzt wirklich nichts dagegen machen. Rust hilft nicht gegen Dummheit, ey. wenn du ein gutes Micro-Slop-Emote kennst, binde ich das ein.
Broke here, but like I'm imagining that there is probably a markdown rendering library that's written in Rust that has like Win32 backend, and like if it renders images the same way that this does, this isn't like a memory corruption vulnerability issue, right? This is literally just like a failure to sanitize or like, you know, lack of threat modeling on where this renderer lives, so that when you click on it, you get, you know, a call out and an execution. So would Rust fix this? No. Anyway, guys, yeah, I don't know. It's just like stop adding features to things that are not broken. Thanks for watching. Check out that gold plaque and then this new video. See you next time. Goodbye.
Yeah. Notepad. WTF, Alter. Ich habe jetzt zwei Sachen gelernt. Erstens, Notepad kann auf einmal Markdown. Und es ist keine gute Idee gewesen, dass Notepad Markdown kann. Oh Mann, Alter. Dieses Betriebssystem, es ist einfach unusable mittlerweile. Wenn ich nicht so faul wäre oder mich so festgefahren hätte in, wie ich will, dass es funktioniert hier, auch mit meinen Overlays und allem möglichen. Ich glaube, so langsam ist der Punkt erreicht, dass ich auch sagen würde, ey, scheiß drauf, dann spiele ich eben keine Spiele mit Anti-Cheat. Und benutze Linux. Ich meine, ich benutze ja Linux schon jeden Tag mehrere Stunden. Aber halt hauptsächlich. In Wine. Das ist eine gute Frage. Ob das dann mit Wayland ordentlich interagiert, keine Ahnung. Das müsste man in der Tat mal ausprobieren, ob das unter Wine läuft. Ich habe das blöde Gefühl, irgendwas wird da nicht richtig funktionieren unter Wine. Aber das ist, WPF und Wine geht nicht. Toll. Windows Forms aber, tja. Das ist aber eine WPF-Anwendung. Ja, wir müssen das wahrscheinlich neu programmieren. Habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Das ist eine .NET Framework 4.8-Anwendung oder so. Die geht halt einfach. Ja. Okay. Microslop Emote, zeig mal her. Nee, das ist kein gutes Emote dafür. Richtig uralt .NET Shit. Nee, das kriegt auf jeden Fall mal beide nicht. Brauchen wir irgendwas Besseres. So, was haben wir denn hier sonst noch? Was? Ich bin. Aha. Das ist mir zu deprimierend, das will ich mir jetzt dann angucken. Aber dann hier. Apple AirTag 2. Ich hab einen Einser am Roller. Der ist aber nur da. Okay, das ist tatsächlich ein ganz. Das machen wir jetzt. Sekunde. Moment, add to Wobblers. Confirm. Okay, Chat. Wir haben ein Microslop Emote. Das haben sie sich auch verdient. Da gibt's aber bestimmt noch bessere. Da gibt es bestimmt noch bessere Emotes. Falls wir noch bessere finden, sagt Bescheid. Okay, Chat. Nachdem wir heute Mittag weiter mit dem Nass rumbasteln, mache ich jetzt schon Schluss, dass ich jetzt was futtern kann. Und dann bin ich nachher wieder da. Und heute werden wir mal die Onboard-Netzwerkkarte ausprobieren und mal gucken, wie gut wirklich die Nass-Performance ist und was man damit alles so machen kann. Weil, wenn ich jetzt 3-4 Stunden oder 4 Stunden streame, über Mittag nochmal 3-4 Stunden, wird mir zu viel. Nachher. Ich denke mal so um, 14 Uhr, so in dem Dreh. Nass, für welchen Zweck? Genau für Nass. Genau dafür. Chat, wir sehen uns nachher. Ich mache mich vom Acker. Bis denn. See you.